Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Wir sind wieder live aus dem Studio der Wüstenwelle und vor uns hier im Studio sitzt unser neuester Gast.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich da bin. Darf sein.
Zunächst einmal, die Zuhörerinnen sehen dich gerade nicht. Wer bist du? Wo kommst du her?
Also, mein Name ist Adrian Herrmann. Ich bin Chefdramaturg am Landestheater Tübingen, am LTT. Und von da bin ich jetzt gerade auch hier zu euch hoch auf den Berg gefahren. Und seit 4 Jahren bin ich dort also maßgeblich dafür verantwortlich, was gespielt wird, was für ein Programm wir machen und wie wir mit den Leuten in Kontakt treten.
Interessant. Aber apropos Berg, so Chefdramaturg wird mir wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Wie ist denn so der Weg dahin gewesen?
Also zunächst mal finde ich das einen ganz furchtbaren Begriff. Chefdramaturg, das hört sich an, als würde ich den ganzen Tag in einem Büro sitzen und anderen sagen, was sie zu tun haben. Das meint vor allem, dass ich eine gewisse Personalverantwortung im Bereich Dramaturgie habe. Und dahin gekommen bin ich eigentlich, indem ich Dramaturgie studiert habe, dann als Dramaturg gearbeitet, sowohl in freien Kontexten, also in der freien Szene, als auch fest am Theater, in anderen Städten. Ich war dann zwischenzeitlich stellvertretender Studiengangsleiter auch für meinen alten Studiengang für Dramaturgie in München. Und irgendwann hat es mich dann gepackt und ich bin näher an die alte Heimat gerückt, nämlich nach Tübingen ans LTT. Ich komme aber ursprünglich aus Sigmaringen, also eine gute Stunde von hier. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Und das heißt, das LTT hat für mich auch eine ganz besondere Bedeutung. Es war immer das Theater, an das ich als Jugendlicher gekommen bin. Also hier bin ich eigentlich mit Theater sozialisiert worden. Und als es dann diese Ausschreibung gab auf die Stelle Chefdramaturgie hier, war für mich klar, okay, das ist irgendwie so ein Wink, da musst du dich bewerben, da das musst du dir irgendwie, ja, das musst du versuchen. Ich glaube, du kannst ganz, ganz viel irgendwie über diese Region und diese Menschen erzählen und hoffentlich diesen Menschen auch irgendwie geben.
Wenn du schon gesagt hast, dass du nicht den ganzen Tag im Büro sitzt, nicht, dass die Leute falsch vorstellen. Was macht man denn dann eigentlich so als Dramaturg?
Also es ist tatsächlich, man ist eigentlich ein permanenter Kommunikator, Kommunikatorin über die Kunst und das, was an diesem Haus passiert an Kunst in ganz verschiedenen Kontexten. Das kann sowas sein, was wir jetzt gerade machen. Wir sitzen uns hier im Studio gegenüber und sprechen darüber, was da passieren wird und sprechen wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen eingehender dann über die kommende Spielzeit. Das sind aber auch Einführungen oder Nachgespräche zum Beispiel mit unserem Publikum. Das sind verschiedene besondere Formate des Talks. Man entwickelt gemeinsam aber eben auch die Spielpläne, über die wir jetzt zum Beispiel sprechen können. Und man kommuniziert natürlich auch ganz, ganz viel in die laufenden Proben und Produktionen hinein. Man ist in diesem Kontext sowas quasi wie ein erster Zuschauer, eine erste Zuschauerin. Das heißt, man geht auf Proben, schaut zu und gibt der Regie dann Rückmeldungen, ob sich gewisse Ideen, Absichten, Konzepte einstellen oder ob es da noch eigentlich ein bisschen Nachjustierung braucht. Also ganz, ganz verschiedene Bereiche, die man als Dramaturg abdeckt.
Eine kurze Rückfrage noch dazu, und zwar Dramaturgie hat, glaube ich, so ziemlich jeder schon mal gehört und häufig wird das hier so verstanden wie als ein Synonym zu Handlungsstrang oder Handlungsidee, aber jetzt praktisch, was bedeutet es im Detail? Was ist eigentlich eine Dramaturgie?
Also tatsächlich, da kommt es her, also wenn wir über Theaterstücke sprechen und überlegen, wollen wir die in den Spielplan nehmen, dann sprechen wir auch über deren Dramaturgie nicht, also was sind Handlungsbögen, Handlungsverläufe innerhalb dieses Stücks? Wie entwickeln sich Figuren? Über welche Szenen hinweg läuft welcher Handlungsbogen, was man früher dann eben gerne auch in sogenannte Akte eingeteilt hatte? Das kennt man vielleicht noch aus dem Deutschunterricht, nicht? Also die ansteigende Spannung, Handlung bis hin zum Höhepunkt. Dann kommt so eine Peripetie genannter Umschwung bis hin zum Finale der sogenannten Katastrophe in der Tragödie. Und dass wir das eben jetzt nicht so trocken runterbeten wie dann im Deutschunterricht, sondern unser Job ist es eigentlich, das dann gemeinsam mit einer Regie für heute jeweils in den Stücken eigentlich zu überprüfen oder auch anzupassen, zu schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Klassiker haben, heute Abend starten wir in die neue Spielzeit mit der ersten großen Premiere, Friedrich Schiller, Don Carlos. also ein ziemlich dickes Werk im wahrsten Sinne des Wortes, ungekürzt wahrscheinlich über 4 Stunden Spielzeit, dann überlegen wir natürlich, was erzählt uns dieses Werk heute, aber auch, wie können wir es ein wenig kürzen, damit wir alle vor Mitternacht vielleicht noch aus dem Theater dann auch wieder rauskommen und auf welche Punkte hin wollen wir sozusagen zuspitzen, was sind sozusagen die Kernpunkte an diesem Werk, die wir ganz besonders beleuchten wollen auf der Bühne und auf die wir gemeinsam eben hinarbeiten. Dann die SchauspielerInnen, die Regie, Dramaturgie, Bühne, Kostüm, alle miteinander.
Wie entscheidet ihr dann, was rausgekürzt wird? Sitzt ihr dann zusammen und sagt, das ist nicht so wichtig? Oder?
Ja, also tatsächlich inzwischen natürlich auch via Zoom oder Telefon, aber man begibt sich gemeinsam auf so eine Reise in den Text und überlegt einfach, manche Dinge verstehen wir heutzutage auch schlichtweg fast nicht mehr, ohne Erklärung oder kleines Register am Ende des Reklamheftes. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie würden wir die eigentlich für heute übersetzen in eine andere Form, in einen anderen Bereich, so dass es wieder nachvollziehbar wird. Aber auch, dass wir sagen eben, was interessiert uns? Ist es wirklich nur die höfische Kabale, also die Intrigen bei Don Carlos? Oder hat dieses Werk eben auch ganz aktuelle politische Implikationen, die wir eigentlich jetzt auch über 200 Jahre nach dessen Erscheinen immer noch oder wieder eigentlich erkennen und begreifen? Und dann konzentrieren wir uns vielleicht auf diese Punkte. Und das ist tatsächlich eine gemeinsame Arbeit zwischen Dramaturgie, Regie vorneweg, aber auch eben Bühne, BühnenbildnerInnen, KostümbildnerInnen, dass wir wirklich wissen, auf was wir gemeinsam dann in den Proben hinarbeiten können.
Eben ist ja auch schon ein wenig rausgekommen, dass so eine Dramaturgie ja praktisch auch immer ein gewisses Ziel verfolgt. Und es ist auch wunderlich, gibt es in dem Sinne auch einfach eine schlechte Dramaturgie oder unterscheidet man einfach zwischen Dramaturgien, die besser oder weniger gut passen?
Ich zögere ein ganz klein bisschen mit der Antwort. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich abends auf der Couch sitze und durch Netflix durchgehe und diverse Serien sehe, dann würde ich schon sagen, gibt es auch schlechte Dramaturgien, ja. Oder auch eben sehr, sehr gute. Also zum Beispiel, dass Breaking Bad nach wie vor als eine der bekanntesten und besten Serien aller Zeiten gilt, hat natürlich auch was damit zu tun, dass da die Macher wirklich von Anbeginn an, ganz blöd gesagt, erstmal eine Idee hatten, die wahrscheinlich relativ weit reichte und die dann auch entsprechend in eine gute Dramaturgie umgemünzt haben und das geschafft haben. Also in gewissem Maße würde ich sagen, gibt es gute und schlechte Dramaturgien, aber ansonsten, gerade im Theater, würde ich behaupten, eine gute Dramaturgie ist oft dann erreicht, wenn sie eigentlich unsichtbar wird, wenn am Ende der Abend so funktioniert, dass das Publikum danach rausgeht und sagt, ich glaube, ich habe alles verstanden, was die mir erzählen wollten, oder ich habe zumindest für mich ganz, ganz viel da drin entdecken können, ohne dass man sich jetzt irgendwie belehrt fühlt mit erhobenem Zeigefinger oder dass es mit dem Holzhammer einem eingeprügelt wurde. Ich glaube, dann können wir eigentlich von einer gelungenen Dramaturgie sprechen, wenn eigentlich sozusagen die eigene Arbeit unsichtbar geworden ist.
Also fällt auch beispielsweise so etwas darunter, dass man sich ein Theaterstück anschaut und man weiß, okay, das ist der Charakter, das habe ich schon 10.000 Mal so gesehen, der wird das und das und das machen, und dann geht man aus dem Theater raus und hat gesagt, ja, der hat genau das gemacht, was ich schon so dramaturgisch erwartet habe.
Also das wäre die eine Variante, oder aber, dass er genau das Gegenteil gemacht hat und man aber trotzdem verstanden hat, was dieser Charakter will, was dieser Charakter beabsichtigt und nicht mit der Frage rausgeht, wer war das jetzt eigentlich? Das ist doch völlig unlogisch, was der gemacht hat.
Ja, ich hätte gerne, dass du genauer auf die Stücke eingehst, die ihr jetzt nach eurer Sommerpause gestartet habt oder starten noch werdet.
Ja, also wir starten, wie gesagt, heute Abend mit der ersten großen Premiere, Don Carlos von Friedrich Schiller, einer klassischen Intrigentragödie, die spielt am spanischen Hof im 16. Jahrhundert. Es geht um den Infant von Spanien, Don Carlos, also sozusagen den Thronerben, den Sohn des Königs Philipp II. Von Spanien. Und der hat ein relativ gespaltenes Verhältnis zu seinem Vater. Also zwischen den beiden herrscht, zumindest wenn das Stück einsetzt, gerade keine gute Stimmung. Das hat auch damit zu tun, dass Philipp II. Wieder geheiratet hat, und zwar Elisabeth von Valois. Und ja, die ist etwas jünger, als Philipp II. Und Don Carlos, in dessen Alter sie eher ist, ist einfach unsterblich verliebt in sie oder glaubt das zumindest zu diesem Zeitpunkt. Das heißt also, es gibt erstmal auf der persönlichen Ebene eine ganz ungute Dreierkonstellation, Vater und Sohn, die beide quasi die gleiche Frau begehren. Und dann kommt von außen noch ein alter Jugendfreund dazu von Don Carlos, der sogenannte Marquis von Posa. Und der hat inzwischen sich aber politisch weiterentwickelt, ist eigentlich ein typischer Charakter der Aufklärung, also eher sozusagen im Geiste Schillers. Und der spricht auch im Laufe des Stücks diesen weltberühmt gewordenen Satz, geben Sie Gedankenfreiheit. Das ist an einem Punkt, da sagt er das Philipp, dem König von Spanien, geben Sie Gedankenfreiheit. Er meint natürlich, entlassen Sie das Volk sozusagen aus dieser Hierarchie von Gott, König, Kirche und machen Sie sich auf den Weg der Aufklärung und erlauben Sie Ihrem Volk selbst zu denken und selbst zu handeln. Das wäre natürlich letzten Endes auch die Forderung an Philipp, die eigene Monarchie, den eigenen Absolutismus aufzugeben. Und das kann natürlich nicht gut gehen. Und in dieser Mischung aus dem, was da politisch sozusagen an Spannung drin steckt und dem Persönlichen, entsteht dann eigentlich die Intrige und dann auch die Tragödie von Carlos, aber auch vom Marquis von Posa.
Ja, vielen Dank. Was für Stücke habt ihr noch im Repertoire, die kommen werden?
Ich schiebe jetzt einfach kurz ein. Ich freue mich selber und persönlich wahnsinnig drüber, dass wir heute Abend auch mit der zweiten Staffel sozusagen von Lebendige Stolpersteine starten. Das hatten wir im Juli schon mal. Das ist ein theatraler Stadtspaziergang auf den Spuren der jüdischen Geschichte dieser Stadt, also einer ziemlich bewegten Geschichte, auch geprägt von viel Ausgrenzung und Leid. Es geht um die mehrere hundert Jahre währende Verbannung der Juden aus Tübingen im Zuge der Universitätsgründung. Es geht dabei auch ein Stück weit eben um den Namensstreit, der an der Universität zuletzt geherrscht hat. Es geht aber natürlich auch um die Verfolgung der Jüdinnen und Juden dieser Stadt während des Nationalsozialismus. Und das passiert theatral und medial in Kooperation zum Beispiel eben auch mit der Medienwissenschaft Digital Humanities der Universität Tübingen hier in der Stadt an spezifischen historischen Orten. Darauf freue ich mich ganz besonders, auch weil ich da immer eine von zwei Gruppen selber durch die Stadt führe und quasi hautnah miterlebe, wie das auf die ZuschauerInnen wirkt. Und morgen machen wir uns toi toi toi, dass das Wetter hält, auf zum nächsten Outdoor-Projekt. Und da geht es hoch, ganz raus aus allen Theaterhallen auch wieder auf die Schwäbische Alb. Ein klitzekleines Kaff namens Upflamöhr. Das hat knapp über 90 EinwohnerInnen. Und da spielen wir sogenanntes Landschaftstheater. Und zwar, jeder hat eine Schanze verdient. Also auch wieder so ein leicht doppeldeutiger Name. Es geht um große Investorenprojekte auf der Alb, um ein neues Skiresort. Und die Frage, macht das in der heutigen Zeit inmitten des Klimawandels Sinn, auf der Schwäbischen Alb ein Wintersportressort der Luxusgüte zu eröffnen zu wollen? Das ist auch dieses und nächstes Wochenende jeweils für über 250 ZuschauerInnen die Vorstellung und wir spielen quasi rundum und mitten im Dorf an ganz verschiedenen Stationen. Wirklich die Hälfte dieses Dorfs spielt selbst mit, ein Bagger spielt mit, ein großer Kipplader spielt mit, also das ist mal Theater ganz anders dann. Da werden dann ganz andere Dinge auf einmal bewegt und als Kulisse dient einfach dieser wunderbare Ausblick von der Schwäbischen Alb runter auf Wälder, Täler und andere Städte.
Ja, voll cool. Ich wollte das eigentlich sogar in unsere Veranstaltungstipps mit reintun für heute, aber leider habe ich bei euch auf der Webseite gesehen, dass es ja komplett ausverkauft. Ich glaube, für Sonntag gab es noch 3 Karten. Also wenn ihr schnell seid, kriegt ihr vielleicht noch eine. Aber das findet dann auch bei jedem Wetter statt, weil du gerade gesagt hast, toi, 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 das Wetter hält. Aber ich meine, ich habe gelesen.
Ja, wir versuchen es wirklich bei jedem Wetter und es gibt dann auch ein paar Regenponchos. Aber wie gesagt, also ich wünsche uns allen, dass wir auf den Äckern und Wiesen von Upflamöhr vielleicht auch ohne Gummistiefel auskommen.
Ja, aber voll cool. Wie kam es denn zu der Entscheidung, Open-Air-Theater quasi auch mit, ich glaube, ihr habt ja auch einen Shuttle-Transfer mit einem Bus aus Tübingen raus.
Genau, nächste Woche gibt es auch eine Vorstellung, wo wir einen Shuttle-Service, also einen Reisebus haben. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar wenige Plätze, wie du sagst. Schnell sein lohnt sich. Und die Idee beruht eigentlich darauf, dass wir gesagt haben, wir sind ein Landestheater. Wir gehen eh die ganze Zeit raus und spielen an Orten, die sonst kein eigenes Theater haben, um Kultur eben dorthin zu bringen. Das ist dezidiert unser Auftrag. Dafür gibt es eben auch das Geld vom Land, eben deswegen Landestheater. Und was liegt näher, als zu sagen, ey, wir fahren da nicht nur einen Abend hin, spielen einen Abend irgendwo für die Leute und freuen uns, wenn denen unser Schiller auch gefällt, sondern ey, wir gehen auch mal hin und machen mit den Leuten was und lassen die wirklich partizipieren und lernen vielleicht dabei ganz, ganz viel voneinander. Und das muss ich sagen, hat sich auch wirklich eingestellt. Also das ist auch für mich, der ich das Projekt dramaturgisch begleiten durfte bislang, eine ganz tolle Erfahrung gewesen, dass man sieht, da geht es nicht nur um das Proben, wie bei uns manchmal, und dann ist es eben ein Job und man ist professionell und nach 4 Stunden Probe gehen dann alle wieder ihrer Wege und müssen noch einkaufen und es geht um Kinder abholen aus der Kita und so, was ja alles super wichtig ist, aber dort spielen die alle mit und deswegen kann man danach noch zusammensitzen und man diskutiert einfach auch bei einem Bier nochmal ganz anderes als das Theaterstück selbst und man lernt so wahnsinnig viel über die Leute in eigentlich einer Gegend, wo man sagt, da geht ohne eigenes Auto gar nichts. Strukturell ist das relativ abgehängt, wenn man böse sein möchte. Aber die entscheiden sich freiwillig, dort zu bleiben, sogar neu zu bauen, mit ihren Familien dort was zu etablieren, aufzubauen. Und also die sind alles andere als abgehängt oder irgendwie gedanklich hintendran. Also das sind keine Hinterwäldler, wie man das so gerne meint. Und auch politisch hast du da wirklich ganz, ganz spannende Diskussionen und du begreifst auf einmal aber nochmal ganz andere Dinge auch über dieses Land und die Menschen. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd und das hoffe ich erzählt sich dann wiederum auch in den Aufführungen ein Stück weit.
Das habt ihr ja auch dann selber geschrieben, oder? Weil, ich frage mich nur, wie ihr da die Einwohner dazu bekommen habt, da mitzumachen. Ich meine, das ist ja schon ein Riesending.
Überzeugungsarbeit. Also, was das angeht, es gab vor 6 Jahren schon mal ein Projekt, damals im Rahmen einer von der Stiftung, von der Kulturstiftung des Bundes finanziert. Und darüber gab es eben diesen Kontakt, den wir jetzt nach Corona irgendwann mit viel Anlaufzeit wieder reaktivieren konnten. Und dann gibt es Arndt Heuwinkel, der Regie führt, den Text geschrieben hat, natürlich auch den Text geschrieben hat, weil er von damals noch die Leute kennt und ihnen so ein paar Rollen sozusagen zuschreiben konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, wo er wusste, dass das passt gut zu denen. Und er diese Gesamtleitung über dieses Projekt inne hat. Und der aber wirklich damals über die Alp fuhr, mit so ein paar wenigen Anhaltspunkten und an Türen klopfte und einfach versucht hat, Menschen erstmal kennenzulernen und in Upflamöhr erstmal mit einer Gruppe Jugendlicher beinahe dachte, die würden ihn jetzt gleich verprügeln, so beschreibt er das immer, aber die waren super nett und die haben ihn dann den Weg gewiesen und auf einmal war er da im Kontakt und dieses Dorf eben, die haben einen ganz starken Zusammenhalt und die haben dann eingeladen in die sogenannte Dorfgemeinschaft, was auch der Verein dort ist und beschlossen, okay, wir diskutieren das miteinander, wir entscheiden das ganz demokratisch miteinander und dann haben sie sich dafür entschieden, dieses Projekt mit ihm und mit uns anzugehen und zu realisieren. Und jetzt sind sie wahnsinnig stolz drauf und dürfen wahnsinnig stolz drauf sein, was sie da über 3 Stunden hinweg wuppen.
Kurze Frage, und zwar bei so einem partizipativen Projekt setzt es natürlich auch voraus, dass es kein festes Drehbuch gibt. Und häufig ist ja auch die Inspiration das echte Leben. Und wie schaffen wir es praktisch als Dramaturg, praktisch diese ganzen Eindrücke in eine Dramaturgie zu verpacken, ohne irgendwie zu überspitzen oder zu sehr irgendeinen Wirklichkeitsentwurf zu konstruieren, der nicht der Realität entspricht?
Also in dem Fall überspitzen wir tatsächlich. Das war so ein bisschen auch die Absicht, weil wenn die einmal sozusagen Theater spielen, dann wollen die auch in die Vollen gehen. Und denen macht das ganz großen Spaß. Und ich habe da gar keine Berührungsängste, auch mal irgendwie die Dorfbevölkerung zu spielen und zu mimen und deutlich irgendwie dümmer und sagen wir mal etwas eindimensionaler, als sie das im echten Leben sind, weil sie sagen, das ist Theater, das sind Figuren, das ist ganz weit weg von uns, es macht aber großen Spaß, mal so eine bekloppte Figur zu spielen. Also da sind wir schon in die Überspitzung gegangen und dann haben wir uns ansonsten überlegt, was ist denn so, also das ist dann eben auch der Punkt der Dramaturgie, was haben wir eigentlich gerade so für Gegebenheiten vor Ort? Okay, da gab es mal einen Skilift, da gibt es, wenn man sich im Dorf umhört, da gab es sogar mal Pläne in den 60er Jahren eine Skischanze zu bauen, die wurden dann relativ schnell wieder beerdigt, diese Pläne, aber was wäre denn heute? Was wäre denn heute, wenn jemand nochmal sagen würde, hey komm, lass doch diese Schanze bauen und gleich ein riesen Skiresort dazu. Wir wären das neue Ischgl, wir wären das Ischgl der Schwäbischen Alb. Und dann haben wir gesagt, ey, naja, musste ich nur mal umschauen, ging gerade ewig durch die Nachrichten, diese René Benko-Story, ja, Galeria Kaufhof, Immobilienblase, Immobilienpleite, irgendwie so ein fadenscheiniger Typ, der es aber immer wieder geschafft hat, irgendwie den Leuten irgendwelche Luftschlösser sehr teuer zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, das merchen wir, das packen wir zusammen. Wir packen dieses Dorf, das eigentlich in sich super funktioniert, mit so einer gigantischen, übergroßen Idee, die nicht funktionieren kann und die wir dort stattfinden lassen wollen, zusammen. Und daraus entwickelt sich dann eben so ein Clash und dann kommt der Jonas Hellenkämper, also ein Schauspieler von uns, und tritt auf als eben so ein fadenscheiniger, windiger Investor, der diesem Dorf da dieses Resort verkaufen will. Ja, und dann gibt es diverseste Verwicklungen, dann treten Bauarbeiter auf, die einen Berg da hinsprengen sollen, dann kommen auch noch ein paar Yetis vorbei als Klimaflüchtlinge aus dem Himalaya und also da überspitzen wir ganz doll, um daraus dann eben wieder eigentlich Dinge abzuleiten, die ganz klar mit unserer Realität heute zu tun haben, also mit einer Immobilienblase, Immobilienkapitalismus oder Klimakrise.
Genau. Also eben war schon rauszuhören, einerseits haben wir diesen überspitzten komödischen Aspekt, aber andererseits haben wir auch diese klare Botschaft und praktisch diese Gesellschaftskritik. Ist es denn praktisch so bei der Dramaturgie, dass man ab dem ersten Grundbaustein weiß, okay, das wird jetzt eine Tragödie oder das wird ein Drama, oder ist es vielmehr so, dass man ganz verschiedene Dramaturgien in diesen Erzählformen vermitteln kann, praktisch dieselbe Geschichte als Drama, Krimi oder Tragödie oder Komödie?
Also im Prinzip würde ich sagen, zweiteres, das ist das Spannende an Dramaturgie. Du kannst eigentlich quasi jede Geschichte erzählen und sie kann gut oder schlecht ausgehen. Du musst nur ein paar quasi Stellschrauben verändern. Gib mal Romeo und Julia ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken und dann wird da wahrscheinlich irgendeine Love Story draus. Und das hat dann auch einer mal gemacht und hat so eine Metageschichte noch dazu geschrieben und dann wurde da irgendwie Shakespeare in Love draus als Film. Ja? Also das ist das Spannende eben an Dramaturgie. Wenn wir jetzt aber konkret sprechen, für uns, wenn wir über den Spielplan sprechen, wenn wir Dinge entwickeln wollen oder in die Entwicklung konkret, so wie jetzt hier auf der Schwäbischen Alb gehen, dann haben wir uns gemeinsam mit der Regie schon meistens festgelegt, was es werden soll, weil wir ja auch im Spielplan, also sozusagen auch der Spielplan soll ja einer gewissen Dramaturgie folgen. Wir wollen ja auch dem Publikum möglichst eine breite Auswahl über die Spielzeit hinweg bieten an Dingen, die man sich anschauen kann und für uns selber damit auch wissen, in welche Richtung läuft es, dass wir am Ende nicht nur irgendwie ein Komödienhaus sind, aber dass wir auch jetzt den Leuten, die vielleicht auch mal irgendwie raus aus dem Alltag wollen, nicht nur irgendwie tiefschwarze Tragödie und Pessimismus vermitteln.
Ja, vielen Dank schon mal für die tollen Einblicke. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Songpause. Genau. Hast du dir gewünscht, ne? Aber Super Trooper, genau. Gibt es dazu einen Hintergrund oder einfach so, weil du den magst?
Also A ist aber ein absoluter Klassiker, aber es gibt tatsächlich einen Hintergrund. Das hat mit unserem kommenden Sommertheater im nächsten Sommer zu tun, auf das ich mich schon sehr freue und über das ich euch wahnsinnig gerne dann auch anhand dieses Songs was erzähle.
Dann sind wir mal gespannt.
Und es geht los. So, das war der Song Super Trooper von ABBA und der Song hat natürlich ganz viele verschiedene Bedeutungen für verschiedenste Zuhörer, aber auch für uns heute eine besondere.
Genau, es gibt alle drei Jahre vom LTT das große Sommertheater und das findet immer wieder auch an unterschiedlichen Schauplätzen in Tübingen statt. Zuletzt war es auf dem sogenannten Bahnbetriebsgelände, also so ein klein bisschen weiter draußen, Richtung Paul-Horn-Arena und ein Stück weiter. Dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, also diese Spielzeit, wird es mitten in der Innenstadt passieren, gegenüber des Bahnhofs, so viel darf ich schon verraten. Da gibt es ja im Moment, nachdem da lange am sogenannten neuen Busbahnhof gebaut wurde, immer noch relativ viel offene Fläche. Und da haben wir uns gedacht, ein Stück davon können wir uns temporär auch krallen und jagen da mal zwei Dinge aufeinander, die überhaupt nichts erstmal miteinander zu tun haben. Und zwar Punk und Schlager. Und daraus gekommen ist Sex and Drugs and Schlagertraum. Und tatsächlich geht es um einen großen Schlagerproduzenten mit Namen Rolf Kugel. Anlehnung an Figuren der Wirklichkeit sind natürlich rein zufällig. Und Rolf Kugel möchte im besten faustischen Stile sich eigentlich einen Gehilfen oder einen neuen Kollegen beschwören. Er will Beistand, um den neuen, besseren ESC zum Beispiel zu kreieren. Und aber bei allen Bemühungen, da kommt eben nicht ABBA dabei raus, da kommen auch nicht Vicky Leandros oder irgendwie Udo Jürgens, sondern steht auf einmal Iggy Pop vor ihm. Und das kann man sich jetzt vorstellen, wenn ein Schlagerproduzent auf Iggy Pop trifft, dann clashen da zwei Welten, auch musikalisch. Und diesen Clash, das irgendwie umzusetzen, das wird Aufgabe dieses Sommertheaters und das wird eben mit ganz, ganz viel Witz passieren. Da wird es hoch hergehen, auch musikalisch, indem es dann eigentlich eben durch den Punk bis hin zum Schlager alles geben wird. Wobei ich vorsichtig sagen kann, der Schlager wird wahrscheinlich eine leichte Anpassung erfahren. Also da muss niemand Angst haben, dass wirklich Stefan Imros da steht dann mit der Trompete. Und genau, da wollen wir also in der Stadt Tübingen musikalisch im Juni, Juli nochmal mitten in der Stadt ein ganz großes Feuerwerk abbrennen. Und ich meine, aber die haben ihn auf jeden Fall gewonnen, den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, wie es hieß. Und waren eh eine der erfolgreichsten Bands überhaupt. Und die werden sicherlich auch in diesem Kontext also wieder musikalisch eine Rolle spielen.
Ist es denn eine komplette Neuschöpfung, dieses Stück? Oder ist es praktisch einfach eine neue Auslegung eines vorhandenen Stückes?
Also dieses Stück ist tatsächlich neu geschrieben von Jörg Wockenfuß, der als musikalischer Leiter schon immer wieder bei uns am Haus gearbeitet hat und auch jetzt demnächst wieder arbeitet im Herbst. Und von Nicolas Schwarzbürger, einem Autor, die beiden haben in Zusammenarbeit diesen Abend geschrieben und kreiert und wir werden ihn hier für Tübingen ganz neu und uraufführungsartig in die Stadt bringen.
Eine weitere Frage wäre, wie funktioniert das eigentlich mit der Musik? Denn natürlich, das Ensemble am Theater spielt natürlich Instrumente, nur die klassischen Theaterinstrumente sind jetzt nicht die, die man auch bei Punk erwarten würde, zum Beispiel jetzt keine elektrische verzerrte Gitarre oder keine Bassgitarre. Müssen die Akteurinnen dann praktisch dieses Instrument lernen oder werden da externe Bands herangezogen?
In dem Fall wird es tatsächlich ein Mix sein. Aber ganz allgemein kann ich sagen, also zum Beispiel die nächste Premiere dann im Herbst, Ende November, Anfang Dezember von im großen Saal dann bei uns wieder von Heinz Strunk, eine Adaption Fleisch ist mein Gemüse, wo es auch um die Hauptfigur geht, die wieder in die Musik, ins Musikbusiness einsteigt. Das werden die auch alle selber spielen und die Musikinstrumente live selber spielen. Wir haben das Glück, ein richtig musikalisches Ensemble zu haben. Da gibt es Leute, die wirklich das Saxophon, das Keyboard, Schlagzeug, E-Gitarre, Bass, E-Bass so beherrschen, dass das bühnentauglich funktioniert. Also das ist ein Riesenglück. Und macht auch riesen Spaß beim Proben dann jedes Mal, dieser Band zuzuschauen, wie sie sich wirklich als Band dann immer neu findet für die Stücke. Und jetzt im Sommertheater werden die aber noch ergänzt und verstärkt von einer externen Band, so damit es auch Outdoor dann einfach genug Wumms hat, dass es einfach gut funktioniert und alles gut zu hören ist.
Wie finden solche Entscheidungen statt? Also wie entscheidet ihr euch, welche Stücke wann gespielt werden und woher bekommt ihr eure Ideen?
Also tatsächlich, Bertolt Brecht hat mal gesagt, erzählt mir irgendwie was vom letzten Tag, was ihr erlebt habt, aber es darf nicht aus dem Theater sein. Also am besten, man geht wachen Auges, glaube ich, durch die Welt und durch die Stadt und dann trägt man zusammen, was man eigentlich für einen Eindruck gewonnen hat. Also der Don Carlos zum Beispiel, dieses Zusammenspiel von Intrige am Hof und so einer persönlichen Vermengung und Weltpolitik draußen eigentlich, da hatten wir den Eindruck, das ist eigentlich relativ nah und relativ aktuell an uns dran, wenn man an Figuren wie Donald Trump zum Beispiel denkt, der permanent Persönliches und Politik vermengt und vermischt in seinen Auftritten und das eigentlich sogar zu seiner Paraderolle gemacht hat, dass es da eigentlich gar keine Trennung mehr gibt und dass es immer wichtiger wird, dass man das Gefühl hat, Politiker, Politikerinnen zum Beispiel sind eigentlich sozusagen, erleben das auch, also bringen das sozusagen privat komplett da mit rein. Und so kommt man dann vielleicht auf eine Idee wie Don Carlos. Und dann gibt es aber auch ganz klassische Überlegungen natürlich im Nachdenken über das Publikum. Okay, wenn wir jetzt so eine Tragödie in den Klassiker wie Schiller haben am Anfang, dann wollen wir danach vielleicht, gerade wenn die Tage kürzer werden, es auch auf Silvester zugeht, den Leuten auch mal nochmal was anderes geben, was anderes mitbringen und vielleicht auch eben was Musikalisches, etwas, wo man einfach mal reingehen kann und sagen, ich habe heute Abend 2 Stunden im Theater, hoffentlich auch einen großen Spaß. Und wenn ich dabei noch ein bisschen was irgendwie erfahre, umso besser. Und dann kommt man drauf, dass Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse, eigentlich auch ganz, ganz viel wiederum über diese Gegend, die wir als Landestheater bespielen, erzählt. Nämlich dieses Tingeln als so eine Cover-Festzeltband durch Dörfer, über Dorffeste. Also eine Realität, die viele Menschen irgendwie hier auch kennen oder mal kennengelernt haben. Und in der natürlich so ganz eigene Momente der Komik und der Tragik liegen.
Hat man so als Dramaturg, beispielsweise wenn man jetzt ein Stück hat, was sehr tragisch ist, manchmal auch so das Bedürfnis, hey, der Charakter oder die Figur tut mir so leid, ich möchte sie jetzt irgendwie einfach retten, weil mir tut das irgendwie im Herzen, wie sie immer wieder diesen Abgrund absteigen zu sehen.
Dann, wenn man dieses Gefühl hat, vor allem während der Probe, dann weiß man, dass man auf einem richtig guten Weg ist. Dann ist es gut, dann freut man sich und dann möchte man im ersten Moment vielleicht etwas ändern oder aufspringen oder auf die Bühne rennen und im zweiten Moment weiß man, dann sind wir jetzt echt schon richtig, richtig gut unterwegs, dann funktioniert es genauso, wie wir uns das vorgestellt haben.
Also es ist praktisch so eine Art Leidenschaft zum Leiden, die man braucht, wenn man so Tragödien oder sowas schreiben oder begleiten will.
Ja, tatsächlich. Also es gibt ein sehr bekanntes Interview zwischen Alexander Kluge und einem Opernsänger, das natürlich gestellt ist, wie viele Interviews bei Alexander Kluge gestellt sind. Und darin fragt er sinngemäß, wie machen Sie das, jeden Abend auf die Bühne gehen und singen mit dieser Inbrunst und Leidenschaft, wenn Sie doch wissen, dass Sie am Ende alles verlieren und sterben werden? Und die Antwort dieses Opernsängers in diesem Interview ist dann sinngemäß, ja, aber es könnte ja heute Abend vielleicht anders ausgehen. Und das ist eigentlich die große Passion, glaube ich, von uns allen am Theater, dass man sich in diese Geschichten so hineinbegibt und so einen Spaß und so eine Leidenschaft dran hat, die zu erzählen, dass man sozusagen diesen Weg des Erzählens und dann des Spielens eben so auskostet, dass man eben in den entscheidenden Momenten wirklich auch das eine oder das andere fühlt oder denkt, sodass das Publikum das eben hoffentlich auch spürt. Und dass eben die große Tragik und das Entsetzen vielleicht bei der Tragödie am Ende sich einstellt, aber der Weg dahin zeigt ja, es könnte vielleicht auch ganz anders sein. Und das wäre ja irgendwie für das Publikum eigentlich der Moment, in dem es dann auch sagt, aha, stimmt, eigentlich könnte es anders sein, dafür braucht es Reflexion. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in dieser Welt heutzutage sowieso viel häufiger brauchen könnten.
Mhm. Vielen Dank. Ich habe gerade gemerkt, wir haben ja schon 2/3 von unserem Interview vorbei und du hast ganz am Anfang gesagt, beziehungsweise du hast uns hier deinen Spielzeitplan mitgebracht und da steht so das Wort Dialog vorne drauf und du hast vorhin gesagt, du möchtest was darüber erzählen. Jetzt sind wir schon voll vorbei, aber ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen.
Aber zunächst einmal, wir hatten ja auch gesagt, es kommt auch Punk beim Sommertheater, dann würde ich das Sommertheater kurz abschließen mit dem Song und nach der Songpause können wir gerne auf den Spielzeitplan eingehen. So, das war I Wanna Be Your Dog von The Strokes und das Kapitel Sommertheater ist dann praktisch damit abgeschlossen und abgerundet worden und nun kommen wir praktisch, um ins Theater ausdrücken zu sagen, zum nächsten Akt.
Genau, ich wollte euch noch ein bisschen was über dieses Wort Dialog erzählen, das da vorne auch eben auf unserem Spielzeitheft draufsteht, handgeschrieben von unserem Grafiker. Und zwar, wir hatten das vorhin schon, nicht? Also diese Frage in der Dramaturgie, was bedeutet es eigentlich, wie kommt es dahin, zum Beispiel zur Katastrophe in der Tragödie, wieso stirbt am Ende jemand bei Don Carlos oder mehrere? Warum schaffen die es nicht, eigentlich mal irgendwann einmal miteinander anders zu reden, in eine andere Form der Kommunikation zu kommen? Ne? Also wenn die nur ein bisschen anders denken würden, ihre Ideen vielleicht nicht so absolut setzen, sondern wirklich einen Dialog führen. So wie ich das vorhin auch beschrieben habe, wie die Leute da in Upflamür miteinander in einen Dialog gehen, in dem nicht immer alle einer Meinung sind, aber man sitzt zusammen und man diskutiert darüber, anstatt dass man auseinandergeht und sagt, so ein Idiot, mit dem rede ich nie wieder, der hat eine ganz andere Meinung als ich, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen woanders hinkommen. Das ist zumindest, würde ich behaupten, die große Hoffnung des Theaters. Also, dass man sagt, indem wir auch diese Geschichten erzählen, in denen eben genau das Auslöser der Katastrophe ist, dass man irgendwann nicht mehr miteinander kommuniziert oder aneinander vorbeikommuniziert oder auf anderen Ebenen und Wegen die Kommunikation versagt, dass das Reflektieren darüber dann eigentlich bei uns als Publikum wiederum auslöst, verdammt, ein bisschen was sollten wir vielleicht einfach selber anders machen. Das war für uns immer schon, seit ich am LTT arbeite, so eine große Überschrift. Also während Corona war das auch ganz, ganz schwierig, weil wir teilweise nicht nur nicht spielen durften, sondern weil man natürlich auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem Publikum hat, also nicht in den Dialog treten durfte. Und an dem wir jetzt immer mehr und immer verstärkt noch arbeiten, dass man eben sagt, so wie kommen wir eigentlich miteinander in den Dialog? Wie schaffen wir es als Theater, eine Kommunikationsplattform für die Leute zu sein? Was schaffen wir also über die Stücke raus noch für Räume und Orte zusammen mit dem, ich muss jetzt hier bei euch trotzdem sagen, zusammen mit dem SWR zum Beispiel gibt es ein Talkformat bei uns, Tacheles, in unregelmäßigen Abständen zu größeren gesellschaftlichen Themen. Aber eben, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Spielzeit auch dem etwas verschrienen Stammtisch so mal was entgegensetzen und einen Theaterstammtisch bei uns in lockerer Atmosphäre in unserem LTT-Lokal gründen, bei dem die Leute einfach zusammenkommen können und bei einem Bier oder einer Schorle drüber diskutieren, was eigentlich sie gerade da erlebt haben im Theater und was das mit ihnen gemacht hat oder wie es irgendwie, wie sie das gesellschaftlich einordnen, so dass wir miteinander einfach tatsächlich in einen Austausch kommen und dass da vielleicht eben auch ganz verschiedene Ansichten mal zusammenkommen und miteinander in einer leicht moderierten, aber ansonsten relativ freien Runde eben sich begegnen wieder und man sich nicht so in seine Echokammern oder Bubbles, wie das heißt, so zurückzieht. Und das ist so für mich persönlich auch ein ganz, ganz großes Anliegen und die ganz große Hoffnung, dass wir das als Theater irgendwie schaffen, da immer wieder zu vermitteln, in den Dialog treten, das Gegenüber wahrnehmen, Habermas nennt das, glaube ich, kommunikative Vernunft walten lassen, dass wir das irgendwie ein bisschen anleiten oder für die Gesellschaft da irgendwie einen Raum bieten können.
Wie sieht es eigentlich mit dem Dialog innerhalb eines Ensembles aus? Beispielsweise ein Akteur oder ein Schauspieler kennt das Stück nicht und sagt aber, hey, diese Vorlage, die passt irgendwie gar nicht mehr, so wie ich diese Figur auslege, möchte ich das nicht spielen. Wie würde dann praktisch oder wie könnte so ein Dialog dann aussehen? Würde dann gesagt werden, hey, wir machen das aber trotzdem so, weil es nach der Vorlage passiert?
Da werden tatsächlich viele Dialoge geführt. Und ich würde behaupten, heutzutage wird kein Stück mehr so inszeniert, dass da einer sagt, ich bin der große Regisseur und ihr macht jetzt alle, was ich sage. Natürlich laufen am Ende am Regiepult alle Fäden zusammen, aber gerade auf den Proben bespricht man ganz, ganz viel miteinander, entwickelt die Szenen miteinander. Man ist auch auf sogenannte Angebote ja, der SchauspielerInnen angewiesen. Das heißt, die gehen erstmal auch in die Szene rein, so wie sie sie gelesen haben, wie sie diese Figur auslegen. Und dann erarbeitet man zusammen einen Weg und sagt mal, und schaut drauf und sagt zum Beispiel, also das passt jetzt irgendwie so von außen gar nicht. Aber wenn man das mal ein bisschen umdreht und wenn man über diese Seite der Figur nachdenkt oder einen gewissen psychologischen Aspekt hier sich mal näher anschaut, dann kommt man vielleicht so einen Schritt weiter. Und so entwickelt sich das und so kommt das dann in den meisten Fällen eigentlich dahin, dass am Ende ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auch nicht nur weiß, was sie tut, sondern im besten Falle auch sich drauf freut, diese Rolle spielen zu können und am Abend wieder mit dieser Rolle auf die Bühne zu treten, weil sie hinter dieser Rolle oder er hinter dieser Rolle steht.
Dann noch eine Frage und zwar, die Rolle des Regisseurs hat sich natürlich jetzt über die Zeit verändert, aber wie ist es denn praktisch am Tag der Aufführung? Steht der Regisseur dann praktisch vor der Bühne und kann nicht eingreifen oder gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, wie er eben doch mit den Schauspielern kommunizieren kann?
Also in aller Regel sind Regisseure, Regisseurinnen freischaffend. Das heißt, sie kommen für eine Inszenierung in der Spielzeit zu uns. Und das ist dann eben auch ein Teil der Dramaturgie, dass wir mit den Leuten darüber sprechen, welche Stücke wir in den Spielplan nehmen wollen, bei welchen Stücken wir uns vorstellen könnten, dass sie als Regie dazu gut passen. Also sozusagen da kuratieren, Dinge zusammenführen und dann proben die bei uns 6 bis 8 Wochen lang mit den SchauspielerInnen dieses Stück. Und erst am Tag der Premiere übergeben sie das sozusagen dann in die Hände des Hauses. Das heißt also, die Technik, die von außen dazu kommt, Licht, Ton, werden dann angeleitet durch eine sogenannte Inspizienz, eine Inspizientenstelle. Und die Regieassistentin oder der Regieassistent übernimmt dann die sogenannte Abendregie, das heißt nach der Premiere die Aufführung zu verfolgen und im Sinne hoffentlich der Regie dann immer wieder eine Einzelkritik zu geben und zu sagen, hey, damals hatten wir das eigentlich so und so gedacht und so erarbeitet, heute sah es aber ein bisschen anders aus, denk mal dran, wieder in der Szene mehr dieses zu tun oder das ein bisschen kleiner zu spielen, also so sozusagen Feinjustierung, während der Regisseur, die Regisseurin eigentlich quasi mit dem Premierenapplaus und der Verbeugung dann den Job erledigt hat und weiterreist wahrscheinlich irgendwo ganz anders hin, um da an einem ganz anderen Stück zu arbeiten.
Vielerorts wird die Regie ja auch noch angesehen so als ja die höchste Ebene, die Person, die eben den Überblick über alles hat, die praktisch alles erschaffen hat. Aber wir haben ja schon eben durchgehört, das ist nicht mehr so, der Regisseur macht ja gar nicht alles, sondern ist eher wie so eine Vermittlerstelle. Und wo ist jetzt praktisch so die Abgrenzung zum Dramaturgen oder zur Dramaturgin?
Der Regisseur, die Regisseurin sind dafür zuständig, was auf der Szene passiert, wie das aussieht und letztendlich also, ja, hauptverantwortlich für diesen Part und da laufen diese Fäden zusammen. Als Dramaturg, Dramaturgin bin ich eigentlich dafür zuständig, den Weg dahin zu bestreiten. Also in der Stückauswahl, auch das Zusammenbringen von Stück und Regie mitzusprechen bei einer Besetzung. Wie sieht die aus? Wer aus dem Haus, aus unserem Ensemble kommt für welche Rolle in Frage? Welche Rollen kommen vor? Bei Schiller zum Beispiel werden ja auch ganz viele Rollen gestrichen, zwangsläufig. So groß ist unser Ensemble gar nicht, dass wir das anders machen könnten. Dann erstellt man gemeinsam eben eine sogenannte Strichfassung oder Spielfassung mit der Regie. Das heißt also, man klärt, welche Teile, was wir vorhin besprochen haben, wir spielen wollen, all das. Und wenn es dann an szenische Proben geht, diese Verantwortung erstmal, die ist dann wirklich bei der Regie und ich komme wie ein erster Zuschauer dazu und bespreche mit SpielerInnen und Regie danach so, das habe ich wahrgenommen, das habe ich noch gar nicht gesehen, was wir mal gesagt haben, was für uns wichtig wäre vielleicht. Aber da hat sozusagen die Regie den Hut auf oder auch die Verantwortung inne.
Und wie sieht dann dieser Dialog aus? Wird es da manchmal ein bisschen hitziger oder manchmal kriegt man sich an die Haare?
Wir alle, glaube ich, arbeiten aus einem Grund am Theater und das ist der, dass wir eben ein ganz besonderes Verhältnis zu Emotionen haben. Und da kann es durchaus mal hitziger werden. Das ist part of the job. Ich würde aber behaupten, anders als irgendwelche Horror-Stories und was man so kennt, bei uns geht es zwar manchmal hitzig zu und wir führen Dialoge dann über das auch ein bisschen vielleicht emotionaler, als das in einem Großraumbüro der Fall ist, weiß ich nicht. Aber am Ende gehen wir, würde ich behaupten, doch meistens alle da wieder raus und mögen uns.
Das ist schön. Und gegen Ende würden wir noch gern den Raum für dich öffnen, Danksagungen, Wünsche oder vielleicht auch einfach Grüße auszusprechen.
Also zunächst mal einfach ein ganz herzliches Toi, Toi, Toi an alle Beteiligten heute Abend von Don Carlos für die Premiere, auf die ich mich schon sehr freue. Ansonsten wünsche ich euch allen einfach eine tolle Spielzeit 24/25. Würde mich wahnsinnig freuen, ganz viele Leute bei uns zu begrüßen, auch Leute, die vielleicht sonst oder noch nicht häufig bei uns waren, einfach mal vorbeizukommen und sich was anzuschauen. Ich sage immer, es ist wie im Kino. Da ist auch der eine Film ganz anders als der andere und weil man irgendwann mal ein Theaterstück gesehen hat, das einem nicht gefallen hat, ist es kein Grund, nicht irgendwann nochmal in ein anderes Stück zu gehen, weil der eine Horrorfilm eben einem nicht gefallen hat, heißt das ja nicht, dass man nicht vielleicht jetzt den anderen oder den Tarantino total geil finden kann. Und deswegen würde ich einfach einladen, auszuprobieren, ein bisschen sich umzuschauen, was vielleicht für einen in Frage kommt. Und dazu gibt es bei uns eben auch im Foyer ausliegend das Spielzeitheft 24/25, wo alle Stücke drin sind und beschrieben, wo man vielleicht denkt, okay, Musik oder Altnazis von Thomas Bernhard aufgeschrieben oder eben der Schiller Don Carlos könnten ja irgendwas irgendwie für mich sein. Es muss nicht immer alles für alle passen, aber vielleicht so eine Auswahl, sich da rauszusuchen, dazu lade ich ganz herzlich ein.
Ja, vielen Dank, Adrian, dass du auch da warst. Wir müssen uns jetzt leider auch von euch verabschieden. Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist ja schon wieder gleich 12. Aber natürlich sehen wir uns hoffentlich alle am Montag wieder von 10 bis 12 zum Lokalmagazin. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tschüss!